Ja.
Danke, Hans-Peter. Danke, dass du das organisiert hast und ausgeschrieben hast und dass wir heute Abend hier zusammenkommen können. Das freut mich auch sehr. Einfach ein Abend ins Gespräch kommen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein paar Impulse vielleicht gebe und dass wir dann miteinander zu konkreten Themen, Fragen, Stellungen ins Gespräch kommen und man es dann auch so sondierend vertiefen können. Es ist natürlich ein Abend, eine begrenzte Zeit, aber man hat im Leben ja immer nur begrenzte Zeit, also ist auch das eine existenzielle Bedingung, mit der wir zurechtkommen müssen. Danke, dass ihr gekommen seid und ein Interesse habt für diese Fragestellung. Existenzielles Coaching, existenzielles Leadership, existenzielle Beratung, existenzielle Psychotherapie, das ist eigentlich mein großes Anliegen. Ich habe gerade vorher noch mit dem Dr. Ortner gesprochen, dem Chef von der Raiffeisen Landesbank in Innsbruck hier, und wir kennen uns auch schon von früher, und er hat so mir gemeint, herzlichen, darf ich auch noch begrüßen, speziell da. Ja. Er hat dann gemeint, ja Alfred, das ist so deine Mission, ja, dafür lebst du. Und das stimmt schon. Ich habe wirklich einen Lebenssinn oder einen ganz großen Wert sehe ich darin, daran arbeiten zu können, dass es menschlicher wird im Leben. Menschlicher wird ich habe das begonnen in der Medizin und in der Psychotherapie und in der Beratung und dann später habe ich gefunden, ja Mensch, du bist an der falschen Ecke, wo du arbeitest, weil wenn du mit denen arbeitest, die Führungskräfte sind und die coachen, und die coachen wieder Multiplikatoren und Führungskräfte, dann kannst du viel mehr verhindern an Problemen und an Leid, als du in deinem Leben je behandeln kannst. Also du musst irgendwie schauen, dass das auch noch effizienter wird. Es braucht die Behandlung, weil es geschieht viel und es geschieht viel Problematik und Leid. Aber wir müssen ja auch schauen, dass das möglichst gar nicht so weit kommt und dass wir also verantwortungsbewusst und mit einem Gespür für den Menschen in unseren Führungstätigkeiten oder im Coaching arbeiten. Und darum habe ich dann vor etwa 15 Jahren begonnen, in dem Bereich Coaching und Führungskräfte Seminare zu machen, Seminarreihen, und dann gibt es ja auch ein Buch mit der Dorothee Bürgi zusammen herausgegeben über das existenzielle Coaching, wo wir aus dem Hintergrund der existenziellen Psychotherapie, der Existenzanalyse, der Logotherapie, Viktor Frankls auch, diese Inhalte, diese Grammatik des Zwischenmenschlichen, diese Strukturen des Miteinanderarbeitenkönnens zusammengefasst haben und eine gewisse Systematik aufgebaut haben. Warum nennt sich das existenzielles Coaching, existenzielle Führung? Wir sind auch gerade dran, Dorothee Bürgi und Philipp Joner in Zürich, an einem Leadership-Buch, das im Herbst, also im Frühjahr erscheinen soll. Jetzt in einem Monat müssen wir es abgeben. Also auch, ihr wisst ja, es geht kein Buch in Druck ohne Druck. Und so ist es auch hier wieder. Und auch da bietet dieser Grundgedanke des existenziellen Moment, Philipp Joner steht sehr für Transformation, und also Transformationsprozesse, dass wir da Transformation mit dem Existenziellen verbinden, und das wird die Hauptlinie darin sein. Der existenzielle Gedanke ist, oder existenzielles Coaching, existenzielle Führung, hat einen spezifischen Schwerpunkt. Wir sind nicht lösungsorientiert. Klar soll es auch Lösungen geben, wenn es Rätsel gibt und Probleme gibt. Aber viel wichtiger als dieses, weil da hat man gleich Stress, wenn man Lösungen will. viel wichtiger ist, zunächst einmal den Menschen hören, da sein, sehen, was vorgeht, versuchen zu verstehen, warum es so ist und ein bisschen warten können. Man hat sofort den Druck und die Ungeduld. Das ist unser Zeitgeist, der macht stressig, auch wenn man ein Problem hat. Ein Problem ist meistens gewachsen über eine gewisse Zeit, aber wir meinen, wir können es mit einem Schlag gleich lösen. Es mal anschauen, es mal auf sich wirken lassen und mich zu fragen, was ist da alles involviert, dass es zu diesem Problem in der Firma gekommen ist, dass es zu diesem Konflikt zwischen den Abteilungen gekommen ist. Das sind ja Kulturen, die dann zum Beispiel eine Bedeutung haben, dass es dazu gekommen ist. Das Problem ist ja ein Signal, das mir den Anstoß geben soll, mal genauer hinzuschauen, tiefer zu schauen und die Zusammenhänge zu erkennen. Wenn wir versuchen, gleich zu lösen, können wir unter Umständen irgendein Problem mal gleich beseitigen, aber habe ich denn verstanden, warum es zum Problem gekommen ist? Damit bin ich viel zu sehr symptomorientiert oder viel zu sehr an der Oberfläche. Das Problem hat einen Sinn, bitte. Das ist nicht sinnlos. Das hat einen Sinn, dass es Hinweis darauf, welche Verhedderungen, welche Haltungen da sind, die nicht zusammenpassen. Dass da Menschen Probleme haben. Das sind ja immer Menschen. Und darum fokussieren wir im ganzen existenziellen Vorgehen nicht das Problem, nicht die Gier nach Lösung, sondern wir fokussieren den Menschen. Wir fokussieren den Menschen in dieser Situation. Und was wir wollen, ist nicht Erklärungen finden, wie es dazu gekommen ist, sondern Zusammenhänge verstehen. Also welche Werte sind wie verknüpft oder in Gefahr? Es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Erklären und Verstehen. Das ist ein geistesgeschichtliches Problem, ein philosophisches Problem, das in der Psychologie, Psychotherapie und im Coaching viel zu wenig gewusst wird. Aber das wirklich Pate stand in der Entwicklung von diesem existenziellen Coaching und Prophylaxe und so weiter. Nämlich erklären heißt, eine Ursache-Wirkung-Relation festzustellen. Wenn da Rauch ist, muss Feuer sein. Das ist eine Erklärung. Da ist ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Die Wirkung ist der Rauch, das Feuer ist die Ursache. Und erklären heißt, Phänomene auf solche Determinismen zurückzuführen oder auf solche kausalen Abhängigkeiten zurückzuführen. Wir können natürlich auch den Menschen erklären, ein Stück weit, weil manches am Menschen ist kausal determiniert. Die ganze Biochemie am Menschen folgt kausalen Determinismen, auch psychische Mechanismen sind da. Da kann man sagen, wenn man da auf den Knopf drückt, dann kommt die Reaktion. Ich muss nur das Reizwort sagen, dann weiß ich schon, wird wieder die Reaktion kommen. Das sind kausale Zusammenhänge, die haben wir im Körperlichen, aber auch im Psychischen, aber nicht in dem Bereich des Personen, wo es darum geht, ich als der ich bin, mit einer Freiheit, der entscheiden kann, der verstehen kann, der aus einem Verstehen heraus irgendwas tut, das kann ich nicht erklären. Weil das läuft nicht deterministisch ab. Das ist nicht von einer Ursache zwingend hervorgerufen. Weil wenn Feuer ist, gibt es notwendige Konsequenzen. Da gibt es Luft, die anders vibriert und Rauch oder Rauchteile bei Menschen. Wenn er dort, wo er als Person gesehen wird, als freies Wesen, das kann ja nicht determiniert sein, weil sonst wäre es ja nicht frei. Ich kann Ja oder Nein sagen. Ich kann sagen, ich komme heute Abend oder ich komme nicht. Aufgrund von was ich das sage, ist eine weitere Fragestellung. Aber wenn ich mich entscheide und hierher komme, habe ich das Erleben, ich bin freiwillig hier. Ich nehme an, wir alle sind heute Abend freiwillig hier. Keiner ist mit der Handschelle abgeführt worden und muss nun da sitzen. Wenn es frei ist, kann es nicht erklärt werden, warum ich hier bin. Weil erklären heißt, Sachverhalte auf einen Determinismus zurückzuführen. Wenn es frei ist, kann ich es aber verstehen. Und wann kann ich es verstehen? Anstatt Ursache-Wirkung habe ich hier nun einen Grund. Aufgrund dessen entscheide ich mich. Und da ist der Spielraum der Freiheit. Der Grund zwingt mich. Ich habe einen Grund, zum Beispiel das Thema interessiert mich. Dieser Grund ist etwas Wertvolles. Das hat eine gewisse Bedeutung für mich. Und dann sage ich, aha, wenn das so ist, dann könnte ich ja gehen. Und dann entscheide ich mich, gebe mir den Handlungsauftrag, da gehst du hin. Und das mag ganz ähnlich klingen, darum wird es auch sehr viel verwechselt, aber da ist eine Welt dazwischen und da scheiden sich auch die Welten der Psychologie und des Coachings. Dass die Welt darin ist, dass der Mensch in seiner Person sein, in seinem Kern, in seiner Freiheit, in seinem Wesen gesehen wird. Und das Wesen des Menschen ist frei. Ich bin nicht voll determiniert. Ich habe Bereiche, die sind festgelegt. Klar, Genetik und Biografie und alles Mögliche und Umwelt, da gibt es viele Dinge, die sind festgelegt. Aber dort, wo es wirklich wesentlich um mich geht, da bin ich nicht festgelegt. Da verfüge ich über mich und über mein Handeln und über mein Sein. Und genau das ist aber das Wichtige, dass wir dieses schwerfassliche, freie im Menschen nicht übersehen, nicht in dem Determinismus oder dem Determinismus zur Beute geben, sondern sagen, ja, erklären kann ich das nicht, aber ich kann es verstehen. Und verstehen tue ich dadurch, dass ich die Beweggründe kenne, den Grund, den jemand hat, der ihn bewegt, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und dann sind wir auf der Ebene des Menschen. Und so hat schon vor 100 Jahren der Karl Jaspers die Psychologien eingeteilt und hat gesagt, es gibt Psychologien, die operieren mit dem Erklären. Die Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse, die gehen sehr mit dem Erklärenden vor, während die humanistische Psychologie, das ist eine verstehende Psychologie. Das heißt, uns interessiert nicht so sehr das Determinierte, sondern primär in erster Linie in der humanistischen Psychologie interessiert uns, ja, was bewegt einen Menschen? Der Viktor Frankl hat das auch oft in seinen Vorträgen gemacht. Das war ihm auch so ein Anliegen. Frankl hat ja die humanistische Psychologie eigentlich begründet, wäre der Krieg nicht. Durch den Krieg sah es dann so aus, dass sie von Amerika kommt, aber es ist ein bisschen historisch verzerrt. Der hat auch immer gesagt, das kann man ganz einfach deutlich machen. Wenn jemand Tränen in den Augen hat, dann kann man das erklären. Also man kann es verstehen. Wenn ich Zwiebel schneide, habe ich Tränen in den Augen. Das ist Determinismus, das kann man erklären. Ätherische Öle aus der zerplatzten Zwiebelzelle steigen ins Auge, reizen die Augenbindehaut und selbst wenn man, also da muss man schon sehr abgebrüht sein, dass man dann nicht Tränen in die Augen bekommt. Der hat Tränen in den Augen, aber wir würden nicht sagen, er weint. Er hat auch gar keinen Grund zu weinen. Mit Weinen meinen wir was anderes. Wenn jemand weint, weil er schlecht behandelt wurde oder weil der Partner ihn verlassen hat, dann hat man einen Grund zu weinen. Aber das ist nicht determiniert, denn darüber kann ich auch ein Stück weit frei verfügen. Da weine ich, dann geht die Tür auf und es kommt jemand rein und will mich kurz rum. Stopp mein Weinen. weil ich nicht möchte, dass das gesehen wird. Da ist das Moment der Freiheit, der Scham, alles das Humane kommt da rein. Es ist so wichtig, dass wir Menschen nicht als Apparate sehen, auch in Unternehmen nicht. Wenn wir sie als Apparate sehen, werden sie nicht würdig, nicht menschenwürdig behandelt. Weil die Würde des Menschen steht und fällt mit dieser Freiheit, mit diesem ganz eigenen Wesenskern. Und seht ihr, den wollen wir im existenziellen Zugang zu Menschen, sei es Führung oder Coaching oder Therapie oder so, den wollen wir im Vordergrund haben. Auf das fokussieren wir uns. Wir können also sagen, existenzielles Coaching, existenzielle Führungsstil schaut auf das Verstehende, auf den Menschen. Und aus dem heraus entwickeln wir dann Prozesse, die vielleicht zu Lösungen führen, Prozesse, die Situationen verändern, Prozesse, womit eine Organisation wachsen kann. Weil wir sie mit dem Menschen wachsen lassen wollen. Und da ist auch eine Grundhaltung drinnen, die Frage ist nämlich, wie ist das Verhältnis von Mensch zur Arbeit zu sehen? Wenn wir Mitarbeiter haben, das Unternehmen muss laufen, es muss eine gewisse Produktivität und Effizienz vorliegen, sonst kann das Unternehmen nicht überleben. Oder das Produkt wird zu teuer und dann überlebt es nicht mehr lange, wenn der Absatz nicht mehr geht, wenn die Kunden ausbleiben. Also da gibt es Elemente, die müssen schon erfüllt sein in einem Unternehmen. Und der Mensch? Ist der Mensch, müssen wir uns dann nicht dem Markt beugen und den Organisationsstrukturen beugen? Welchen Stellenwert haben diese Zwänge? Und wie wichtig ist das Unternehmen? Die Grundfrage ist also, wer ist für wen da? Ist das Unternehmen für die Menschen da oder sind die Menschen für das Unternehmen da? Und das sind zwei Philosophien. Der Utilitarismus, also das Nützlichkeitsdenken, der sagt, die Menschen sind fürs Unternehmen da. Das heißt, oberste Priorität hat das Unternehmen. Und die Menschen sind im Dienste des Unternehmens. Die haben eine Funktion zu erfüllen, damit das Unternehmen überlebt. Der Humanismus sagt, das Unternehmen ist für die Menschen da. Das Oberste sind die Menschen. Wenn es den Menschen nicht mehr gut geht in einem Unternehmen, ist das Unternehmen nichts wert. Dann ist das Unternehmen schädlich. Wofür arbeiten wir? Das ist noch einmal dieselbe Frage jetzt auf die persönliche Ebene bezogen. Arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich zum Arbeiten, um zu arbeiten? Es gab immer so den Witz, also zu meiner Studentenzeit hieß es immer, der Unterschied zwischen Italien und Deutschland ist genau, kann man an dieser Frage feststellen. Die Italiener arbeiten, um zu leben, und die Deutschen leben, um zu arbeiten. So. Das sind Klischees. Ja, ein bisschen schwerpunktsmäßig könnte schon was drinnen sein. Ne? Und wie halte ich es denn? Wofür lebe ich? Und das bringt uns an die Sinnfrage der Existenz heran. Existenzielles Denken ist nicht zu trennen von einer Sinnhaftigkeit. Wofür arbeite ich? Oder wofür lebe ich? Und das kann schon ganz schön sich verschwimmen, was da an oberster Stelle steht. Denn wir sind ja alle gut erzogen auf Tüchtigkeit und Fleiß und Ehrgeiz und Erfolg. Und dann kommt das zivilisatorische Element dazu. Ja, der Nachbar, der fährt einen dickeren Wagen, der macht den Urlaub in Bali und ich nur in Jesolo. Dann wird man neidisch und so lizitiert man sich hoch und man kommt in den Selbstzweifel. wenn ich nicht das auch habe, dann bin ich weniger. Dann habe ich weniger Leben. Wir sind, weil wir in einer konsumatorischen Gesellschaft leben, ist das ein unglaublicher Druck, der da entstehen kann. Dem zu widerstehen und eine Bescheidenheit zu leben. Die Bescheidenheit steht dem Menschen gut. Alles andere ist hypertroph. Das macht uns zu dick und aufgeblasen. Wir brauchen, und ich glaube, in der heutigen Zeit, das ist ein Punkt, der immer mehr aufkommt. Nach meiner Wahrnehmung entsteht eine Sehnsucht nach Bescheidenheit. Wenn ich es nur könnte, wenn es mir nicht den Selbstwert kosten würde, wenn es mir nicht die Gleichwertigkeit unter Freunden in Frage stellte oder so. Mit schlichter wiederzuleben. Und vielleicht müssen wir dazu gezwungen werden, einfach weil der Erdball nicht mehr so viel hergibt, weil die Chinesen auch alle ein Auto fahren wollen und dann geht es sich nicht mehr aus. Also, existenzieller Zugang heißt, dem Menschen gemäß zu leben. Und existenzielle Coaching heißt, auf den Menschen zuerst zu schauen. Was braucht der Mensch? Wer ist der Mensch? Und da ist wichtig, im Dialog zu sein, im Austausch zu sein. Und da ist wichtig, Begegnung zu leben. Das motiviert Mitarbeiter. Mit der Ebene kann ich den Coachee erreichen oder in der Beratung arbeiten. Weil die Menschen spüren, es geht um sie. Und sie spüren meine Philosophie, die ich vielleicht nicht einmal ganz bewusst habe. Die Philosophie, was kommt zuerst? Die Arbeit oder der Mensch? Das Leben. Und wenn die Arbeit zuerst kommt, das ist tödlich. Und dann schützen sich Mitarbeiter, die wollen das, die machen halt mit, können eh nicht viel dagegen sagen. Und man hat ängstliche Unternehmensstrukturen, Unternehmenskulturen, weil mit Angst operiert wird. Angst ist natürlich ein Motivator, weil Angst ist ein Stachel, aber er ist nicht gesund. Dann kommt die nächste Stufe, dann kommt ein bisschen mehr Burnout. Das ist auch wichtig. Burnout ist ganz wichtig. Weil Burnout sagt, hey, das war zu viel. Burnout sagt nur das, es war zu viel. Es ist ganz einfach im Grunde. Warum es zu viel war, das kann kompliziert sein. Aber das Resultat, es war zu viel. Aber ein tüchtiger Mitarbeiter hat sein Burnout schon mal gehabt und hat dadurch auch wieder einen Bonus bekommen und der wird dann auch noch materialisiert und so wird wieder Anreiz geschaffen. Weg vom Menschen. Denn es geht, die Leistung wird honoriert. Braucht es überhaupt Anreizsysteme? Das ist eine Grundfrage in jedem Unternehmen. Wofür mache ich Anreizsysteme? Ist, wenn die Arbeit selbst nicht genug Anreiz ist. Wenn ich nicht selber genug Freude habe an der Arbeit, dann braucht man natürlich Anreizsysteme. Aber das sind schon Verfremdungselemente. Da muss man sich gut überlegen. Wen man lobt, Anerkennung ausspricht, Anreize gibt und wofür. Weil damit mache ich Unternehmenskultur. Und da fragt man sich dann oft, ja, warum ist auf einmal so zäh im Unternehmen? Weil ich transportiere eine Philosophie, nur ist man sich dessen oft nicht so bewusst. Wofür arbeite ich? Wofür lebe ich? Die große Sinnfrage, zentrale Frage im existenziellen Vorgang. Ein paar Worte zu dieser Frage. Nützlichkeit, Effizienz, messbare Resultate, Erfolg, das sind sehr geläufige Stimulatoren für Tätigkeiten, für Arbeit. Etwas schaffen, um dann etwas davon zu haben. Das braucht es auch im Leben, aber es darf nicht alles sein. Wenn das alles ist, haben wir wieder die deterministische, die erklärende, die Ursachen-Wirkungsrelation. Haben wir diese Seite. Neben der Nützlichkeit, also Nützlichkeit ist so wirklich das ganz Nüchterne, das Basale. Nützlichkeit ist so lang gut, bis ich gegessen habe. Alles, was über die Beschaffung des Überlebens hinausgeht, ist schon kritisch zu sehen als Nützlichkeit. Wenn ich für den Zweitwagen mehr Stunden zu machen, fürs Zweithaus, das wird alles, da wird es alles fragwürdig. Aber natürlich, viel zu haben, bequemes Leben zu haben, Möglichkeiten zu haben, ausweichen können und so, das ist schon auch schön. Also wir sollten da jetzt nicht irgendwie im Büßergewand daherkommen, sondern das passt schon auch. Nur, wie viel Aufwand betreibe ich für meinen Urlaub und was könnte ich mir an Lebensqualität halten oder bekommen, wenn ich also mich mehr da ein bisschen zurückhalten könnte? Lohnt es sich dafür, so viel zu arbeiten, zu tun, Zeit aufzuwenden? Oder wäre es wichtiger, die mal auf eine Wanderung zu gehen? Die Generation Y geht mehr in diese Richtung. Also es ist die Evolution schreitet voran, könnte man sagen, mit Riesenschritten jetzt gerade. Das ist ja ganz toll. Auf dem Rücken einer Wohlstandsgesellschaft, muss man natürlich dazu sagen. Da ist es natürlich schon leichter, weil es ist schon ziemlich viel gesichert und der Sozialstaat wäre im Notfall ja auch noch da. Da kann man ja doch einiges riskieren. Und dass der Sozialstaat so funktionieren kann, geht ja auch nur, weil viele Leute so tüchtig sind. Aber sich das zu fragen, was mache ich eigentlich, wofür mache ich es? Wenn es um die Nützlichkeit geht, das ist zur Befriedigung der basalen Bedürfnisse, soweit okay. Aber darüber hinaus soll die Nützlichkeit das Generieren von Gewinn oder Erfolg, das soll keine solche Rolle mehr spielen dürfen, sondern da soll was anderes im Vordergrund stehen. Nämlich, dass ich persönlich erlebe, dass das, was ich tue, Wert hat. Dass das für was gut ist. Dass es mich anspricht, dass es mich anzieht, dass es mich interessiert, dass ich das gerne tue. Ich sollte eigentlich, wenn ich mal genug zum Essen habe, nichts mehr tun, wenn ich es nicht gerne tue. Weil sonst handle ich gegen mein Leben. Und das Leben ist da großzügig, aber wenn es an die Grenzen kommt, unerbittlich. Weil dann schiebt es mir das Burnout rein, dann schiebt es mir die Depression rein, dann schiebt es mir die Schlafstörung rein. Dann schiebt es mir eine psychosomatische Störung herein, dann habe ich dauernd Kopfweh oder Rückenschmerzen und so weiter. Dann muss man halt noch mehr joggen und noch mehr Massage und so. Und Prozac und man kann da schon, man kann ja so viel tun. Das ist ja auch eine Verführung in unserer Zeit. Yoga, ja. Die Modernen machen Yoga, ja.
Nichts gegen Yoga.
Nichts gegen Yoga, ja. Aber eben das, wenn ich gegessen habe, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, dann geht es darum, Lebenskultur zu leben. Und das sollten wir auch im Kopf haben, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten oder sie coachen, weil da ist so ein stillschweigende Absprache in unserer Gesellschaft, eine Selbstverständlichkeit, ja immer mehr. Die Wirtschaft muss wachsen. Und mein eigenes Budget, mein eigenes Salär muss wachsen. Alles muss wachsen. Wie lange kann ein Baum wachsen? Sie wachsen nicht in den Himmel, eigenartigerweise. Und wir sind eben vom selben Leben durchzogen wie die Bäume. Wir können auch nicht in den Himmel wachsen. Aber wir haben eine ganz große Pufferkapazität. Wir können schon viel aushalten und wir können uns auch Dinge schönreden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir gute Wächter in uns. Das ist eben wirklich die psychische Kräfte in uns, die Stimmung, ich merke, es geht einfach, eigentlich geht es nicht mehr. Und dann fängt man an, einen Kaffee mehr oder sonst Stimulantien, auch Sport ist ein Stimulanz, das hat ja auch, führt zur Ausschüttung von Hunderten von Hormonen im Körper, die man heute weiß, wusste man vor 20 Jahren noch gar nicht, dass jede Muskeltätigkeit um die 200 Hormone ausschüttet in den Körper. Also da gibt es so komplexe Zusammenhänge, auch das stimuliert. Und das Endorphin ist eines der bekannten geworden, aber da gibt es ja noch viele andere. Auch. Da muss man dann auch frischer und so. Also auch da, Sport ist gut, wenn ich es mag, solange ich es mag. Und Arbeit ist gut, wenn es mich interessiert, wenn es mich anzieht, wenn ich etwas erlebe dabei, wenn ich eine Freude habe. Wenn ich keine Freude habe, achten, ernst nehmen. Das ist wirklich der existenzielle Zugang, heißt Maßnehmen am Menschen. Das heißt Maßnehmen an mir und in der Führung oder im Coaching Maßnehmen an dir. Nicht irgendeine Lösung, nicht irgendeine Funktion, nicht irgendein System bedienen, sondern zunächst einmal mein eigenes Leben in die Welt bringen. Darum bin ich ja auf die Welt gekommen. Damit ich mein Leben auch wirklich lebe. Damit ich wirklich ich bin. Damit ich mich finde in diesem Leben. Damit ich mehr noch mich selbst werde. Wofür mache ich die Dinge? Natürlich, Überleben ist ein Grundbedürfnis und ist auch ein Ausdruck der Verantwortlichkeit und der Liebe zum Leben, dass wir am Überleben arbeiten. Wir sind natürlich auch so geweiht, verdrahtet, aber es ist mehr als nur die neurologische Verschaltung, weil Menschen können auch mit ihrem Willen dagegen sich stemmen und zum Beispiel im Hungerstreik treten oder so. Also das hat der Mensch eine große Kapazität, Fähigkeiten für so Dinge. Wofür mache ich es? Überleben, aber dann, ich muss es mögen. Es ist wichtig, dass ich den Wert spüre. Wenn ich das nicht spüre, verrate ich mein Leben. Und das geht früher oder später nicht ohne Konsequenzen aus. Weil komme ich dahin, dass es seelisch zu karg wird, dass ich seelischen Hunger bekomme und seelischer Mangel. Und das macht dann Depressivitäten oder eben Burnouts und so Sachen. Und es soll mir gefallen und ich soll mich auch darin wiederfinden. Der Mitarbeiter genauso wie die Führungskraft, die sitzen ja im selben Boot. Der eine rudert halt rechts und der andere links, aber es soll mir auch entsprechen, wenn es nicht meines ist, dann bin ich nicht wirklich motivierbar. Dann stresst es. Wenn ich am falschen Platz bin, das stresst. Und wenn ich nicht sehen kann, dass daraus etwas Gutes wird, dann, wofür habe ich es dann gemacht? Dann wirkt es sinnlos. Und dann kommen die Menschen mit dem Gefühl, es ist ziemlich sinnlos, was ich mache. Weil ich muss das machen, aber ich erlebe gar nicht, wofür das gut ist. Es juckt mich nicht, es freut mich nicht, es entspricht nicht meinem Interesse. Es bringt halt Geld. Funktion, Nützlichkeit. Aber dafür leben? Fragezeichen. Wenn diese Frage gefühlsmäßig leer ausgeht, hat man ein Sinnproblem. Dann kriegt man ziemliche Sinnfragen. Es wird sinnlos. Es wird leer. Und seitdem kann man das schon aushalten. Und es ist halt ganz schwer, man ist ja dann auch nicht nur in Marktzwängen, wie im Unternehmen, sondern man ist auch in persönlichen Zwängen. Man hat gerade gebaut, eine Familie oder so und ein gutes Einkommen. Und es freut mich nicht mehr. Und das ist schon schwierig. Was kann ich denn da tun? Und dann macht man es halt weiter. Und dann hat man eine gute Position vielleicht. Und man kann nicht klagen. Wenn ich da anfange zu sagen, mit Quetsche, die Freunde sagen ja, hast du noch alle Tassen im Schrank? Eigentlich kannst du ja nicht klagen. Das ist Jammern auf hohem Niveau oder so. Und man ist dann, kann dann ziemlich alleingelassen sein, auch von Freunden. Ja, selbst von der Partnerin oder dem Partner, der ja auch davon profitiert. Das sind dann die Situationen, wo es oft zu einem Zusammenbruch kommt. Weil man aus der Sackgasse nicht rauskommt, man spürt, es ist nicht meines, es stinkt nicht für mein Leben geht die Rechnung nicht auf. Dann sind Krisen und Erschöpfungen oder eben andere körperliche oder psychische Störungen, da können alle auftreten, bis hin zur Suizidalität, wenn die Sinnfrage so brennen wird, weil Sinn ist dasjenige, was uns letztlich davon abhält, Selbstmord zu machen, wenn wir unter Belastungen geraten. Das ist so die existenzielle Perspektive, in der wir da stehen. Und im Coaching und in der Führung, also primär den Menschen sehen, zu fragen und in der praktischen Umgangsweise zu schauen, die erste Frage, wie geht's dir da, wo du tätig bist? Wie erlebst du es? Einfach so eine offene Frage an die Mitarbeiter heranbringen oder an den Coachee. Wie geht's dir da? Die Coachee kommt ja meistens mit einem Problem. Der weiß schon, dass es ihm irgendwo nicht gut geht. Bei der Führung, im Mitarbeitergespräch oder in einer Gruppe oder so, wie geht es uns eigentlich? So ganz einfach an den Menschen gerichtet, oder? Ist es klasse? Finde ich es toll? Oder ist schwierig? Ist eine Belastung herinnen? Das muss Platz haben. Wenn das in einem Unternehmen nicht Platz hat, dass man darüber sprechen kann, dann erzeugt man eine Subkultur. Dann hat man das Verkäuferlächeln der Mitarbeiter den Obrigkeiten gegenüber und darunter das hinterm Rücken das Mauscheln, das Jammern, das Klagen, die vermehrte Zunahme der Krankenstände und so weiter bis hin eben zu Burnout. Das gehört zu einer Unternehmenskultur, dass wir einander, miteinander darüber sprechen. Es gehört auch in die Firmenkultur einer Beziehung und einer Familie, dass man gelegentlich darüber spricht, wie es uns miteinander geht. Familienpanorama oder Familienparlament oder so mit den Kindern auch und so. Oder oft reinigt sich das, weil man gerade irgendeinen Konflikt hat und dann sagt man, ja, und außerdem, und man kommt mit der Wut, kommt dann noch mehr heraus und dann kommt gleich der ganze Packen auf einmal. Es kann dann ein bisschen viel sein, wenn man das so aufgestaut hat, aber wenigstens ist es mal am Tisch und dann kann man jetzt dann anfangen zu schauen, womit das zu tun hat. In Unternehmen ist es ähnlich wie in Familien. Wenn ich mich persönlich nicht einbringen kann, dann bin ich draußen. Wenn ich weiß, das ist hier nicht Thema, das darf hier gar nicht Thema sein. Das wird gar nicht gefragt. Oder es wird sogar sanktioniert. Oder das interessiert einfach niemanden. Dann habe ich ein unpersönliches Unternehmen. Da werden Leute belastet. Da hat man viel häufigere Wechsel. Aber wenn ein Mensch erlebt, er kann sich selbst sein, er ist gefragt, man spricht auch mit ihm, es gibt Dialog, es gibt ein Interesse, in diesem Unternehmen gibt es ein Interesse für das Befinden der einzelnen Mitarbeiter. Weil auch die Führungskraft selbst auf das schaut. Weil wenn die Führungskraft selbst bei sich nicht auf das schaut, tut es auch nicht mit den Mitarbeitern. Das muss man schon sein. Wenn es das ist, dann ist ein Unternehmen viel interessanter, weil dann hat es auch Platz für mich als Mensch. Dann geht es nicht mehr um die Leistung. Die Leistung ist wieder dieses, nur dieses Deterministische, dieses Erklärende. Sondern dann geht es darum, dass das, was mich bewegt, was mir wichtig ist, wie ich mich verbunden fühle, wo ich mich angesprochen fühle, was mir wertvoll ist. Und in einem Unternehmen ist natürlich nicht nur die Tätigkeit wertvoll, sondern es ist auch wertvoll, mit wem ich sie mache und wie die Beziehung ist miteinander. Dann spielt das alles eine Rolle. Man hat als Mensch Platz und man hat signifikant weniger Wechsel in der Mitarbeiterschaft und höhere Motivation. Und das ist jetzt nicht Motivation, die erzeugt wird, damit man noch effektiver ist, sondern das ist Motivation, die kommt aus einem Interesse an dem, was ich tue. Und die Führungskraft hat die Aufgabe, den Leuten zu helfen, die Wertigkeit dessen zu sehen, was sie tun. Da spielt natürlich Anerkennung und Wertschätzung und so schon auch eine Rolle, aber das allein reicht nicht. Sondern die Leute müssen ja auch selber sich entfalten können und spüren können, dass das, was sie tun, interessant ist und dass das, was sie tun, ihnen auch was bringt, neben dem Geld. Das Geld sollte eigentlich Nebensache sein. Außer bei den ganz kleinen Gehältern, da kann das schon die Hauptsache sein. Aber selbst dort kann man noch daran arbeiten, dass die Leute auch als Kassier kann man... Die Kassierinnen und Kassierer sind sehr unterschiedlich. Auch da kann man leben darin und mit den Leuten in Kontakt kommen und ein bisschen reden oder schauen und so. Und es persönlich gestalten. Die persönliche Gestaltung des Arbeitsplatzes ist was ganz Zentrales und was ganz Wichtiges. Und jetzt im existenziellen Zugang haben wir ein Schlüsselwort dafür. Wir sagen, und das ist ganz wichtig für Führungskräfte. Und im Coaching fragen wir die Coaches immer wieder das. Sag mal, das, was du da tust, hast du da eine innere Zustimmung? Kannst du innerlich Ja sagen? Nicht einfach nur mit dem Kopf, vernünftig, rational, ja klar, weil das bringt dir Geld, sondern mit deinem Herzen, mit deinem Gefühl, dass du spüren musst es, fühlen. Also Zustimmung ist das Gefühl einer Stimmigkeit, das stimmt für mich. In der Zusammenschau aller Elemente, natürlich ist Gehalt eine wichtige Rolle und die Kollegen und die Biografie und alles ich in meiner Welt, hat für mich eine Stimmigkeit. Wenn es keine Stimmigkeit hat, geht die Produktivität zurück. Und je weniger Stimmigkeit da ist, je weniger Zustimmigkeit ich habe, desto mühsamer wird es und desto falscher wird es, weil sich das Leben selbst sträubt. Meine Vitalität ist dagegen. Wenn ich gegen meine Vitalität lebe und arbeite, da haben wir so viel Gesundheit in uns, dass sich da das Leben aufbaut und zurecht und Gott sei Dank. Drum, das Gesündeste, was einem passieren kann, ist, dass das Burnout kommt, wenn ich es anders nicht verhindern kann. Wenn ich dem nicht vorbeugen kann, dann soll es kommen, weil dann sagt das Leben mir, hey, stopp, so geht es nicht weiter. Oder das Sinnlosigkeitsgefühl, das hat einen wahnsinnigen Sinn. Das sagt mir, so sollst du, ist es nicht gut. Du lebst am Leben vorbei. Natürlich, es gibt Sinnlosigkeiten auch aus Verlusten. Wenn ein Kind stirbt oder solche Sachen, da kann das Leben schon reichlich sinnlos erscheinen, weil natürlich ein riesen Lebenswert wegbricht, dass man sich fragt, ist das, was übrig bleibt, überhaupt noch lebenswert? Diese Frage muss man sich schon stellen. Darum ist es auch ganz legitim, dass diese Sinnlosigkeit aufbricht in solchen Situationen. Aber jetzt so im Arbeitskontext sind es ja nicht diese großen Verluste, sondern da sind es diese minimalen Mangelzustände, da darb ich mich menschlich dahin und dann wird es sinnlos, weil das ist nicht mehr Leben. Dann ist immer die Frage, ja, und wie mache ich es jetzt praktisch, kriege ich einen anderen Job und so weiter und wie kann ich überleben? Ja, das ist auch. Da machen wir dann im Coaching einen Trick und sagen, ja, schau, du musst nicht arbeiten, gell? Weil das ist ja oft im Coaching das Problem, dass man so den Druck hat, ich muss und ich kann leider nicht, aber es kreut mir nicht und es ist sinnlos, aber ich muss weitermachen. So, na, du musst nicht. Das ist so jetzt nur so ein kleines Beispiel, wie in der Praxis, wie wir da mit diesem zentralen menschlichen Wesenskern, mit der Freiheit arbeiten. So, na, du musst nicht. Ja, selbstverständlich, ich muss Strom zahlen und Gas und einkaufen und so und Auto und so und Familie. Na, wenn dir das nicht entspricht, du musst nicht. Ja, aber dann, ja klar, du kannst das Haus verkaufen, eine kleinere Wohnung ziehen, da hast du mal Puffer für ein Jahr oder zwei. Also von dem her musst du nicht. Und wenn das nicht mehr geht und so weiter. Schließlich gibt es in unseren Breiten verhungert niemand. Also von dem her musst du nicht. Man kann es ja so ein bisschen krass auch machen, im Gedankenexperiment. Und dann kommen sie und sagen, früher oder später sagen sie, ja schon, aber das will ich nicht. Und dann, aha, es ist also dein Wille. Das willst du nicht. Das ist, dann heißt das also, weil du das nicht willst, und das ist deine Entscheidung, machst du diese Tätigkeit. Dann hast du einen Grund. Es ist dir so viel wert, dass du dafür Leben hergibst. Dein Leben gibst du her dafür. So viel Wert hat es. Ja schon, aber es gefällt mir ja nicht. Ja dann, und jetzt, das ist natürlich deine Entscheidung. Dann müssen wir an dem Mut arbeiten, dass du das tust, was du willst. Wenn du das nicht tun willst und du nur den Mut nicht hast, das zu lassen, dann arbeiten wir an dem Mut. Dann arbeiten wir an der Angst, die dich hindert, den Weg zu gehen. Aber wenn du klar bist, dass du das nicht willst, dann musst du nicht mehr arbeiten, sondern dann gehst du freiwillig arbeiten bei etwas, was dir nicht gefällt. Aber du willst dies vorziehen, du bevorzugst die Arbeit, diese Tätigkeit, gegenüber dem, was du nicht willst. Was damit geschieht, ist, dass das innere Gefühl, ich bin gezwungen und kann nicht anders, dass das aufgebrochen wird. Und das braucht meistens schon zwei, drei Gespräche, bis sie das wirklich verinnerlichen können. Müssen tue ich nicht. Es sei denn, dass ich von der Angst besetzt bin, dann zwingt mich die Angst. Das kann schon sein. Das ist ein Thema zur Bearbeitung im Coaching. Aber wenn ich sage, das will ich nicht, ich will mein Haus nicht verkaufen, weil an dem hänge ich, dann habe ich einen großen Wert. Und dann ist nur die Frage, steht es dafür? Aber du entscheidest, du wägst jetzt ab. Du musst nicht, weil du kannst, du kannst auch, andere Menschen leben auch in einer kleineren Wohnung. Das ist radikal, gell? Aber es ist meine Freiheit, es ist viel mehr Freiheit. Ich hab so gerne den Slogan, wir haben viel mehr Freiheit, als wir Mut haben. Wir können so viel mehr tun, aber wir trauen es uns nicht. Und wenn ich eine Arbeit tue, oder wenn Mitarbeiter eine Arbeit tun, die sie nicht freut, wo sie nicht dahinter stehen, dann soll ich als Führungskraft oder als Coach ihnen helfen, dass sie da wegkommen oder dass sie was anderes tun oder dass sie ihre Haltung dazu ändern können, weil man kann es ja auch unterschiedlich sehen. Manchmal sieht man etwas eben sehe unter dem Aspekt des Zwanges, aber wenn ich es jetzt nicht unter dem Aspekt des Zwanges sehe, sieht es schon mal ganz anders aus. So versuchen wir, den Spielraum des Menschen zu erweitern und in Unternehmen hineinzubringen, indem wir also diese den Menschen sehen, dem, was ihn ausmacht. Und das ist seine Entscheidung, seine Freiheit, seine Verantwortung, sein Sinn. Wenn das nicht stimmt, wird es mühsam im Leben. Und dann kommen Blockaden auf. Und wir versuchen dies, indem wir mit Menschen, indem wir sie anfragen. Und sie fragen, wie geht's dir, wie erlebst du das, was du tust? Und wie geht's dir, nicht jetzt vom Kopf her, sondern vom Gefühl her? Wie gern bist du da und machst du das? Wie wichtig ist es dir? Kannst du auch sehen, dass das für etwas gut ist, was dir selber auch als wichtig erscheint, dass das geschieht? Und wir im existenziellen Zugang ist also der Dialog, das verstehende Sprechen ganz zentral. Nicht die Erklärung. Mit Erklärungen, da verletzen wir Menschen. Wenn man also zum Beispiel der Partnerin sagt, lass deinen Grand oder clinch mit der Partnerin und dann sagt man ihr, lass deinen Grand gegen deinen Vater bei jemand anderem aus und nicht bei mir. Dann mache ich eine Erklärung. Dann sage ich ihr, dein Verhalten zu mir ist nur eine Übertragung von einem Problem, das du mit deinem Vater hast. Ich führe also das Verhalten auf eine Ursache-Wirkung zurück. Na, das ist natürlich eine Waffe. Da gebe ich ihr eine Ohrfeige, oder? Ich erkläre ihr das Verhalten und damit kann sich die Partnerin nie, oder kann sich kein Mensch identifizieren, weil ich bin immer mehr als das, was man erklären kann. Der Mensch ist grundsätzlich mehr, als man erklären kann. Es gibt Bereiche, die wir erklären können, sondern die Partnerin, die möchte natürlich verstanden, die möchte wissen, die möchte, dass ich sie frage, warum schreist du jetzt so mit mir? Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Oder was ist dein Anliegen? Was bewegt dich? Das ist das Verstehen. Und Beziehungen sind auch wie Unternehmen. Da muss man auch ein bisschen Organisationsentwicklung machen in den Beziehungen. Und Personalentwicklung. Und mit dem Verstehen, das gibt jenen Platz, wo das wirklich Menschliche hereinkommen kann. Und damit stehen und fallen Beziehungen, im privaten wie im beruflichen, damit steht und fällt die Erfüllung. Und wenn man mit den Mitarbeitern und mit den Coaches auf das schaut, wo stimmt's für dich? Wo hast du Zustimmung? Oder was müsste anders sein, damit du Zustimmung hast? Oder was blockiert dir die Zustimmung? Wenn man dem nachgeht, dann bewegen wir und dann reden wir einfach menschlich miteinander. Und das bewegt Menschen. Da kommen sie in ihr Leben. Und dann können sie im Beruf leben. Dann können sie in der Arbeit leben. Dann hat Leben in diesem Betrieb, in diesem Coaching den Vorrang gegenüber dem Funktionalen. Und das ist auch für Führungskräfte und für Coaches selbst etwas sehr Befriedigendes, wenn wir sehen, dass Menschen blühen, dass Menschen sich entfalten, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln, dass sie auf einmal mehr können und manche werden nicht viel entfalten, das brauchen wir nicht idealisieren. Manche sind zufrieden, wenn sie einfach so in ihrem Trott weitermachen können. Auch das ist es auch solche Mitarbeiter soll es geben und braucht es auch, denn es ist, gibt genügend Arbeiten, wo es gut ist, die werden, dass sie einfach routinemäßig in einem Trott gemacht werden, da will sich niemand sonderlich jetzt entfalten, das ist auch okay. Wichtig ist, dass der Mensch sein Okay dazu geben kann, sein Sagen erlebt, ja, das mag ich, das ist auch, das ist gut für mich, mehr brauche ich nicht und so. Und wenn dann ein Change kommt, das ist dann eine große Aufregung, das macht dann nur Angst und so. Das ist dann unter Umständen für solche auf Sicherheit bedachte Menschen ganz schwierig. Aber die Aufgabe des Wirtschaftens ist, für den Menschen da zu sein. Das ist nicht etwas, das der Psychologie vorbehalten ist. Wenn das nicht in den Köpfen und in den Herzen der Führungskräfte ist, dann sind sie am falschen Platz. Denn Führungskräfte dürfen nur solche Menschen dürfen eigentlich Führungskräfte sein, die Menschen lieben. Weil Führungskräfte haben es mit Menschen zu tun und nicht mit Strukturen und Systemen und Organisationen Produktivitäten, sondern mit Menschen. Alles andere ist sekundär. Alles andere kommt danach. Es braucht eine klare Organisation, klar. Es braucht Produktivität, klar. Es braucht Kontrollen, klar. Das geht auch. Und die Menschen sind auch, bis auf ein paar schwierige Narzissten und so, sind sie auch einverstanden damit, wenn sie selbst vorkommen können. Im groben Überblick, so vom Helikopter aus betrachtet, ist es gar nicht so schwer. Wenn man dann landet und am Boden ist, dann hat man die konkreten Probleme, die können manchmal ganz schön knifflig sein. Das ist schon klar. Aber es ist auch gut, mal so, diese Grundrichtung sich wieder bewusst zu machen, ja, wofür das Ganze? Und was steht an oberster Stelle? Und wie komme ich an den Menschen heran? Und wie komme ich an mich heran? Und dass ich mich selber dies mal wieder so frage, kläre, was ist mir das Wichtige? Und wie sehr beachte ich dieses innere Gespür der Zustimmung, der Stimmigkeit mit dem, was ich tue? Wir sind ja alle auch sehr beschäftigt mit Prozessen, mit Abläufen, sind ja besetzt von den hunderten Anrufen und Mails und Kontakten, die wir haben. Wenn ich es übersehe, meldet sich die Psyche und der Körper. Gott sei Dank melden sie sich, weil es wäre schlimmer, am Ende des Lebens nicht gelebt zu haben, obwohl ich vielleicht gute Karriere gemacht habe, aber nicht wirklich gelebt zu haben und so sterben zu müssen. Und damit das nicht passiert, haben wir zum Glück die Störung. Eine komische Formulierung, dass wir zum Glück die Störungen haben, aber sie haben einen Sinn, weil sie verweisen uns auf etwas, was wir vielleicht schon zu lange übersehen haben. Es gibt natürlich auch körperliche Krankheiten, die jetzt nicht mit der Arbeit und so zu tun haben, das soll nicht alles unter einen Hut geschmissen werden, aber es gibt auch körperliche Krankheiten und natürlich psychische Krankheiten auch, die aus solchen resultieren. Und darum ist es gut, ein bisschen davon zu wissen. Lösungen sind dann danach, wenn der Mensch seinen Platz hat, wenn der Mensch in seinem Bewusstsein ist, dann können wir fragen, ja, welches Problem hast du? Und dann wollen wir dies zuerst verstehen. Wie kam es dazu? Damit wir am richtigen Faden ziehen. Und da kommt die Lösung von selbst. Für uns sind die Lösungen eigentlich Nebenprodukte unserer Tätigkeit. Das Hauptprodukt ist das Sein zu fundieren. Das also, Hans-Peter hat es in der Einleitung schon gesagt, dass also jeder Mitarbeiter und ich selbst und jeder Coachee besser sein kann. da sein kann. Weil wir sind auf die Welt gekommen, um zunächst einmal da zu sein und wirklich Fuß zu fassen. Und nicht um wie Rädchen oder Zahnrädchen einfach nur zu funktionieren und irgendwas abzuspulen, sondern zu sein, hier Fuß zu fassen und mich zu sein. Und mich in dieser Welt, in dieser Umgebung zu beziehen. Atmend da zu sein. Und da habe ich natürlich dann auch ein Interesse und eine Begierde, auch etwas zu schaffen und zu sehen, dass ich für etwas gut bin. Jeder Mensch hat diese Grundstrebung in sich, für etwas gut sein zu wollen. Nicht nur für mich gelebt zu haben, nicht nur für die Befriedigung meiner Lust und meiner Bedürfnisse gelebt zu haben, das wäre zu wenig. Das ist das Freudsche Menschenbild. Und da hat der Frankl gesagt, das muss ergänzt werden. Es ist schon gut, Lust zu befriedigen und Bedürfnisse. Und Bedürfnisse, wir haben ein Schlafbedürfnis und ein Hungerbedürfnis, ein Sexualitätsbedürfnis. Und so die sind ja auch ganz wichtig für die Erhaltung und Gestaltung des Lebens. Aber darin geht das Leben nicht auf, sondern wir möchten noch für etwas mehr da sein. Für etwas Größeres, für etwas Weiteres. Und das ist dann die Dimension des Sinns. Für etwas, was nicht wieder ich selbst bin, hat es dann Frankl formuliert. Das mich übersteigt. Ich möchte auch für andere da sein. Das ganz Natürliche ist, dass wir Kinder haben und für Kinder auch da sind. Sonst geht Leben ja gar nicht weiter. Und es müssen aber nicht Kinder sein, das kann eine Idee sein, das kann die Nachbarn sein, das kann Altenpflege sein und so weiter. Für etwas, was nicht wieder ich bin. Denn dort im Anderen gehe ich erst wirklich auf. Da komme ich zu meiner Größe, zu meiner Erfüllung. So wie das Flugzeug, ist auch ein Bild von Frankl, das Flugzeug, das am Boden steht und das am Hangar ist und das gewartet wird, ist natürlich ein Flugzeug. Aber beweisen tut das Flugzeug, dass es ein Flugzeug ist, erst wenn es fliegt. Es kann noch manches ausschauen wie ein Flugzeug, wenn es nicht fliegen kann, ist es kein Flugzeug. Und so ist beim Menschen. In die Größe, in die Höhe kommt der Mensch, zu seinem vollen Dasein kommt der Mensch erst, wenn er sich einlässt auf etwas, das nicht wieder er selbst ist. Also wenn wir in anderen aufgehen, und das möchten wir auch zutiefst erleben, dass ich für etwas gut bin, dass durch mich etwas geschieht, was gut ist. Und wenn es nur im Kleinen, das ist dann, dass einmal die Teller abgewaschen sind, ist für was gut. Also so bricht sich das herunter in den Alltag. Man muss nicht die Sixtinische Kapelle ausgemalt haben oder sowas. Also, aber in diesen Dimensionen für etwas gut sein, ein Kind zu trösten, mit einem Mitarbeiter gesprochen zu haben, einem Mitarbeiter zu verhelfen, zu wechseln, wenn er am falschen Platz ist. Das ist eine brillante Führungstätigkeit. Nicht jeder Mitarbeiter gehört in jedes Unternehmen oder an jeden Platz, sondern das ist eben Selektion. Und da einen Blick für Menschen zu haben, Führungskräfte, die Menschen lieben, versuchen, Menschen dorthin zu bringen, wo sie zum Blühen kommen können. Ja, so viel vielleicht mal als Input und ich weiß nicht, ob das euren Erwartungen oder das, was ihr erhofft habt für heute Abend, vielleicht habt ihr auch gar nichts erwartet, war es gut, dass wir das geredet haben, entsprochen hat. Aber es gibt vielleicht irgendwelche Fragen, Kommentare oder spezielle Themen, die ihr noch ansprechen wollt. Es soll ja ein Kamingespräch sein. Das Kamin haben wir zwar nicht, aber warm haben wir es auch schon. Ja. Vielleicht kann man hinten ein bisschen das Fenster aufmachen. Ja. Danke. So, mein Anliegen war mal so, diese Perspektive an einem solchen Abend mal so uns wieder bewusst zu machen, die ja für keinen Menschen fremd ist, die liegt uns, die ist ja uns sehr nahe, aber sie mal so wieder in den Vordergrund rücken.
Darf ich schon gerne mit einer Frage anfangen? Ich meine, als Wirtschaftler sehe ich deine Gedanken ja durchaus ein bisschen revolutionär, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Wirtschaft, angefangen von America First, ne, mit der ganzen Ideologie eines nur Gewinnstrebens und immer wieder besser sein müssen, hat natürlich auch Europa angesteckt und viele andere Regionen der Welt auch.
Nicht nur Amerika. Wir sind alle ein bisschen begierig.
Ja, das hat unseren Wohlstand irgendwo auch fundiert in der letzten Zeit. Also als Wirtschaftler sehe ich natürlich schon auch die Wichtigkeit dieses Gedankengutes von existenziellen Betrachtungsweisen. Insbesondere in der Personalführung. Wo ich mir aber die Frage stelle, ist, mir kommt es so vor wie bei der Klimadiskussion. Nicht jeder weiß, dass die Klimaerwärmung für die Welt eine gewisse Gefahr ist, aber alle sagen sich, ja, das brauchen wir, aber keiner tut was dafür. Ist es mit dieser Frage nicht ähnlich, weil es doch sehr auf den Menschen eingeht und damit kompliziert oder aufwendig oder kostenmäßig ist, dass dieses Gedankengut viel zu wenig in unserem Wirtschaftsdenken verankert ist?
Ich sehe es nicht primär als Kostenfaktor, sondern das ist ein Kulturfaktor. Es gibt Unternehmen, in denen dieses Gedankengut ganz gut angesiedelt ist und gepflegt wird. Und da gibt es Vorzeigeunternehmen, auch in Österreich, die Best Place of Work, das sind Unternehmen, in denen so gearbeitet wird. Und in Amerika, Google ist so ein Best Place of Work, die geben alle Freiheit den Mitarbeitern. Die können mit ihrem Laptop im Garten draußen sitzen, im Rasen sitzen, und die können sich inzwischen massieren gehen. Also unglaublich. Da ist so viel Eigenständigkeit und das motiviert. Die Mitarbeiter sind ja nicht faul. Die Mitarbeiter, die wollen ja auch erleben, dass sie was schaffen können, dass sie produktiv sind. Das gibt ihnen ja auch was. Es gibt ein paar kranke, faule immer. Das ist, also, aber das sind ein paar Prozent. Die Mehrzahl der Mitarbeiter, haben zwar vielleicht nicht den unternehmerischen Geist oder Sinn, aber in ihrem Horizont, in ihrem Bereich, da möchten sie auch erleben können, dass sie was leisten und dass sie was, für was gut sind. Wenn man sie nur lässt, wenn man sie Mensch sein lässt, dann kommen sie schon damit. Das ist kein Thema. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, dass durch solche Mitarbeiterführung die Produktivität und die Effizienz gesteigert wird, dass weniger Krankenstellen sind. Aber es hat eine gewisse Evidenz. Ich glaube, jeder, der mit Unternehmen kennt, weiß, dass die Mitarbeiter, die die Sache gerne tun und einen Sinn sehen und eine Freude haben, und dass die sehr produktiv sind. Also die Geldfrage ist mit, es ist die Kulturfrage. Und natürlich sind wir alle begierig, oder? Wir selber, oder wer kann so schon von sich sagen, ich verdiene genug? Wann ist genug? Und welches Unternehmen sagt, dieses Jahr haben wir eigentlich ein bisschen zu viel verdient?
Keines.
Da stimmt etwas nicht. Das Maß, die Einschätzung. Und muss ich wirklich immer wachsen? Das ist von Branche zu Branche verschieden, da gibt es auch verschiedene Zeiten, da gibt es auch ein Atemholen und wieder ein Neuansetzen, da gibt es dann Führungswechsel und mit dem Führungswechsel beginnt wieder ein Neuansatz und so. Das ist nicht einfach linear zu denken. Aber die Frage ist schon wichtig, welches Unternehmen hat zu viel verdient? Ich finde, Google verdient viel zu viel.
Amazon. Oder? Amazon.
Amazon, ja. So, und Amazon ist brutale Ausbeutung auf der Mitarbeiterebene. Also das ist, und da gibt es Vorbilder, die wirklich zeigen, wie es nicht sein soll. Und in dem Zusammenhang ist das anonyme Kapital ein Gift. Anonymes Kapital sollte man verbieten.
Zusatzfrage. Du sagst selber, du bist seit 15 Jahren am Wege, dieses Gedankengut irgendwo auch nicht nur als therapeutische Behandlung in Angriff zu nehmen, sondern in Prävention an ja, Multiplikatoren weiterzugeben, um eben dieses existenzielle Denken in Führungskräfteebene wirksam werden zu lassen. Reicht das eigentlich, um dieses Gedankengut in eine Breite zu bringen, wo das dann auch zu einer Kultur wird?
Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Nein. Es ist auch ein Anfang. Es gibt parallel dazu viele Sachen. Annette hat uns auch mal so vorgestellt, neue Führungsstile und eine horizontale Führung und so. Da tut sich schon einiges und das ist halt auch ein Beitrag dazu. Und ich hoffe, dass halt immer mehr auch werden. Sind, haben wir schon ungefähr 100 Coaches im deutschen Sprachraum, die das so auch vertreten und danach arbeiten. Und so wird es halt hoffentlich mehr. Und es wird nie ideal werden und es wird immer die andere Position auch geben. Ganz klar ist, weil das schnelle, kurze Geld, das ist einfach eine solche Verführung. Wer kann dem widerstehen, wenn man das schnell machen kann? Und wenn das dann halt einem ein bisschen zu viel kostet, ja, das nimmt man halt einmal im Burnout in Kauf. Oder so. Mein Cousin hat bei Boston Consulting gearbeitet, eine Zeit lang, und er hatte mir gesagt, weißt du, es ist schon verdammt schwer, wenn einem die Karotte so vor die Nase gehalten wird, dann da auszusteigen. Dann hat er noch ein Jahr gebraucht und dann ist er ausgestiegen.
Dann ist er?
Ausgestiegen. Ja, aber man muss auch dann Erfahrungen machen. Und es ist ja auch jetzt vielleicht, also man muss nicht zu päpstlicher sein als der Papst oder so. Dass der da 2 Jahre bei Boston Consulting gearbeitet hat, ist auch okay, da hat er auch Erfahrungen gemacht und hat gemerkt, das will er nicht und da geht die Familie drauf und da ist einfach weg und verdient er halt weniger, aber verdient genug. Das sagt für mich ist genug. Oder ein VW ist auch genug, das muss nicht mehr sein. Und so. Aber wer schafft die Kurve? Und da liegt sehr viel an einem selbst. Nicht nur das System, das System tut auch seines dazu bei.
Wir erleben ja tagtäglich, dass die Diskussion um die Arbeitswelt ja nicht nur ein firmenmäßiges, sondern auch ein politisches Problem ist. Das heißt, dass man hier immer wieder an Arbeitsplätze denkt, die wir ja teilweise aus unserem eigenen Wirtschaftsbereich nach außen hin verlegen, wobei außen hin durchaus Asien oder sonst irgendwo Billigländerproduktionen darstellen können und dass da eben das Einkommen für das Auskommen zumeist nicht genug ist. Und da wird natürlich die Stimmung angeheizt über die Frage der Bescheidenheit, ist dann die Latte wesentlich höher gelegt wieder. Was kann man hier in einem gesellschaftlichen Phänomen auch tun, um dieses Gedankengut einen größeren Stellenwert zuzuführen? Gehört es für Psychotherapeuten oder für Coaches nur, oder sollte man da auch in den Ausbildungsstätten oder Vertretungsinstitutionen wie Kammern oder wie Pädagogen irgendwo auch in den wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungen hier den Hebel ansetzen, um diese Breitenwirkung einfach noch zu vergrößern?
Ich hoffe, sie beginnen sich mehr und mehr zu interessieren. Es gibt immer wieder Impulse aus der faktischen Welt, wo man sagt, dass Effizienzen, also Erträge zurückgehen, weil die Motivation weniger wird, es gibt die Störungskomponente, dass das alles zum Nachdenken gibt. Und dass mehr und mehr Leute das machen. Das werden nie alle sein. Das wäre eine Illusion. Ja. Danke, es waren da Fragen. Ja.
Wille zum Sinn.
Ja.
Wie kann ich das verstehen?
Der Wille zum Sinn ist das Motivationskonzept in der Logotherapie Viktor Frankl. Der sagt, dass der Mensch eine wirkliche, tiefe, zentrale Motivation hat. Er will Sinn. Und wenn ich keinen Sinn sehe, dann bin ich nicht motivierbar. Und das führt er aus und er kommt zu der provokanten Äußerung, dass er sagt, der Wille, der braucht den Sinn. Ich kann gar nicht etwas freiwillig wollen, weil Wille ist frei, freiwillig etwas tun wollen, wenn es für mich sinnlos ist. Das können wir nicht. Ich tue es gezwungenermaßen, aus Angst zum Beispiel, aber es ist dann nicht mehr freiwillig. Und wenn es nicht freiwillig ist. Nur was wir freiwillig tun, kann sinnvoll sein. Was wir gezwungen tun, erleben wir niemals als Sinn. Wir können nicht wollen wollen. Und das ist eben der Wille zum Sinn. Der Mensch will zutiefst Sinn. Wenn es eh stimmt, dann ist das gar keine Frage. Denn es ist doch ganz klar, dass es sinnvoll ist, wenn ich den Kindern ein Frühstück mache oder wenn ich arbeiten gehe und da mich entfalten kann und sehe, wie das auch im Allgemeinen ganz gute Wirkung hat und ich im Allgemeinen erfolgreich bin, so, dann ist das eh sinnvoll, dann stimmt's. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird uns das bewusst. Weil wir eben vom Willen her, von unserer Freiheit her, auf Sinn ausgerichtet sind. Das ist das Konzept, danke. Sie kennen den Begriff, ich bin ganz überrascht.
Ja. Der ist doch sehr...
Schon sehr verbreitet?
Ja, aber...
Ja, ja. Nein, weil vor 30 Jahren hat es in Österreich kaum jemand gekannt. Darum freut es mich, dass ich den Begriff da bringe. Ja, es war noch...
Was würde ich vielleicht ein Thema hereinbringen, was mich halt vorne gerade interessiert hat und was vielleicht gerade dazu passt. Na, vielen Dank, dass du die Frage auch gestellt hast. Konnten wir was anfangen? Für mich war es eine sehr gute Auffrischung von vielen Gedanken. Aber es hat mir wieder auch nachdenklich gestimmt zu einer Situation. Heute Vormittag war ein Organisationsentwickler bei uns im Haus und will mit uns gemeinsam auf die Reise gehen in die Zukunft. Und hat uns eine Folie gezeigt, wo drauf gestanden ist, wir müssen die digitale Zukunft meistern. Und ich habe mir gedacht, die Digitalisierung ist wichtig, aber es ist wohl nicht das Einzige, das wir meistern müssen. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Frage. Ich glaube, wir leben in einer sehr sich veränderten Welt, vor allem was Digitalisierung betrifft, was meistens ja irgendwo zu Lasten zu persönlichen Beziehungen geht. Und da würde mich ein bisschen deine Einschätzung auch interessieren, wie du siehst, halt auch junge Leute, die einfach sehr stark über Smartphone kommunizieren, also auch die persönliche Beziehung ist nicht mehr so sehr im Fokus. Wir merken das in unserer wirklich digitalisierten Welt, wo halt ein Online-Kanal mehr oder weniger sich auftut. Aber genau deine These, der Mensch soll im Fokus stehen, soll eigentlich in der Beziehung das Wesen ausmachen, kommt dadurch ja mehr und mehr unter die Räder. Oder siehst das du vielleicht sogar als eine Gegenbewegung, die sich genau deshalb wieder mehr vielleicht auch in diese Richtung bewegen wird? Also habe ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man versucht jetzt alles einfach nur in diese digitalisierte Welt hinein zu interpretieren. Und ich glaube, da würde sehr, sehr viel verloren gehen von dem, was du völlig richtig auch herausarbeitest.
Ja, also Digitalisierung wird voranschreiten und virtuelle Welten werden zunehmen. Das erinnert mich da an die Zeit, wie der Buchdruck erfunden wurde. Da hat man gesagt, ja, das bringt die Menschen weg von ihrem eigentlichen Leben. Die vergraben sich in den Büchern und dann beschäftigen sie sich nicht mehr mit der Welt. Und dann haben die Kinder, also meine Kinder haben Nintendo gespielt und Spielkonsolen kamen auf. Und da kamen die pädagogischen Unkenrufe, die sollten mit Holzspielsachen Türme bauen und solche Sachen. Und so hat man immer ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich bin da sehr optimistisch, weil Menschen lernen immer auch mit den neuen, interessieren sich für die neuen Dinge. Das ist auch die Aufgabe der Zeit und dieser Generation, sich mit diesen Dingen vermehrt zu beschäftigen und sie an ihren Stellenwert zu bringen. Und so haben es die Menschen seit Generationen gemacht. Wie das Schießpulver erfunden wurde, oder das Dynamit erfunden wurde, oder die Atombombe, also das Atom erfunden. Es sind schon Gefahren, also nicht verharmlos. Und das schon. Wir haben dieselbe Diskussion in der Psychotherapie. Und ich war gerade letzte Woche in Berlin auf einem größeren Psychotherapiekongress und da kam auch der Unkenruf, die Digitalisierung wird die Psychotherapie umbringen. Ich hab sehr viele Therapiegespräche über Skype inzwischen. Und da werden Dinge möglich, die vorher gar nicht möglich waren. Es ist nicht ganz der persönliche Kontakt, aber es kommt. Also es fällt uns gar nicht so. Viel Therapeuten, das geht gar nicht. Ich habe inzwischen so viel Erfahrung damit, dass ich sagen kann, ich kann auch inzwischen auch per Skype. Mit Skype hat man den Vorteil auch, dass man einander sieht. Telefon ist nicht ganz so gut, also zwischendurch kann es auch das Telefon sein. Das hat mich gegen diesen Unkenrufen, ich weiß inzwischen, ich habe die Erfahrung, das geht. Da geht so viel mehr. Und per Skype kriegt man noch viel mehr Leute in solche Gespräche, die sonst gar nicht gehen. Also die Prognose ist für die Psychotherapie, in 20 Jahren wird 80% der Psychotherapie über Skype laufen. Nicht mehr im direkten Kontakt. Also die Psychotherapeuten, vielleicht ähnlich wie bei den Banken, wir werden auch unsere Räume auflassen und brauchen nur noch den Computer. So. Ja. Das ist ein Teil der Digitalisierung. Und es kann dann auch sein, dass durch die Digitalisierung eine Generation später eine Gegenbewegung aufkommt, die dann wieder den persönlichen Kontakt sehr viel mehr forciert, aufgrund der Erfahrung, die man gemacht hat, weil man einfach gemerkt, es ist dann doch ein bisschen zu nüchtern oder zu, man gibt sich nicht mehr die Hand, man fühlt sich nicht mehr, man riecht sich nicht mehr, man berührt sich nicht mehr, dass dadurch zu viel verloren geht. Das, mit dem würde ich schon rechnen, aber im Großen und Ganzen, sehr positiv, ein neues Mittel macht mehr möglich. Die Gefahren werden wir zunehmend besser erkennen und mit Gefahren umzugehen, das heißt ja Leben. Mhm. Schön, danke für die Frage.
Ich habe mich sehr gefreut, jetzt mal so eine richtig schöne Abgrenzung zu hören, was ist das Existenzielle im Coaching. Und mir gefällt diese Erklärung auch ungemein gut. Also jetzt bisher immer, ihr habt es wahrscheinlich so formuliert, dass es existenziell und nicht so zielorientiert ist. Das erlebe ich eigentlich in einem anderen, aber ich finde es sehr ähnlich. Und was mir gut gefallen hat heute, war so diese Differenzierung zwischen dem Erklären und dem Verstehen. Und während du darüber berichtet hast, ist mir aufgefallen, ich glaube, zu mir ins Coaching kommen ganz viele Leute, die selber in diesem es sich erklären drin sind. Mhm. Also wie wenn wir selbst auch dazu neigen, also nicht nur ich neige dazu, dir zu erklären, ich neige auch dazu, es mir zu erklären und hänge in dieser Erklärung fest. Mhm. Und so erlebe ich es auch bei Coaches. Ja. Sie hängen so, dass eigentlich eine meiner Aufgaben ist, das irgendwie aufzubrechen.
Ja.
Manchmal lasse ich sie bis ins Lösung finden gehen und an der Lösung scheitern und dann wird der Verstehensprozess leichter.
Ja.
Aber das fand ich sehr
treffend heute. Eine sehr wertvolle Ergänzung, gerade fürs Coaching, dass wir da Menschen, die sind ja auch, wir sind alle, wir atmen den Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist naturwissenschaftlich und positivistisch und the data und evidence-based und so ist es alles. Und so gehen wir auch dann mit uns selbst um. Und dann müssen wir im Coaching den Coaches helfen, dass sie jetzt sich ihre Gefühle, ihre Probleme nicht einfach nur erklären, sondern dass sie ein Verständnis, ein Verstehen entwickeln für sich. Sehr fein, danke. Ja, das ist wirklich, da kann man auch sehen, wie wir Opfer des Zeitgeistes sind. Mhm.
Gefangene.
Gefangene. Mhm. Okay. Es ist schon fast 9 Uhr.
Ich muss mal sagen, ja. Bevor die Uhr.
Ja,
ich bin völlig vorbelastet, was das Thema Viktor Frankl und Existenzanalyse und so weiter
angeht. Das ist auch schön, dass es so Menschen gibt. Ja,
trotzdem, ich beschäftige mich natürlich auch im Rahmen eines Unternehmens immer wieder mit Themen Führung und dergleichen. Und mich würde Ihre Meinung interessieren dazu. Für mich klingt das jetzt sehr einfach, was Sie heute erklärt haben. Es geht um Sinn und es geht um Mensch. Und wie fühlt sich der Mensch in dieser sinnhaften Umgebung auch? Aber was sollten Sie für dem Thema Wertemanagement, Führungsgrundsätze, Leitbilder, alle diese Dinge, die in den vergangenen Jahrzehnten eine große Rolle gespielt haben und die so schwer zu transportieren waren, das kommt mir alles obsolet vor, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre.
Ja, Wertemanagement ist schon wieder der Versuch, das greift hinüber zum Menschen, Werte, und dann wird es wieder versachlicht. Und damit wird es ihm aus der Hand genommen. Und Führungsleitsätze. Es ist gut, ich habe Führungsziele, Leitsätze und so weiter. Und dann stelle ich sie wieder beiseite, wenn ich mit dem Mitarbeiter rede. Dann habe ich sie im Hinterkopf, im Hintergrund, so als eine Leitschiene oder so. Weil, wenn ich mit dem Menschen rede, da will ich nicht Führungsleitsätze anwenden, sondern da will ich mit ihm sprechen, da will ich ihm in einen Kontakt kommen, in einen Austausch kommen, ihn verstehen, das, was ihm wichtig ist, und ihm sagen, was mir wichtig ist. Und auch wie das, was ihm wichtig ist, bei mir ankommt, und wie ich das einschätze, und wie das, was mir wichtig ist, bei ihm ankommt, und wie er es einschätzt. Und so treffen wir uns, oder wir stellen fest, wir passen da gar nicht so gut zusammen. Das ist ja auch legitim und ist doch eine feine Sache, wenn wir Klarheit bekommen. In der Psychotherapie gibt es eine parallele Bewegung, die Verhaltenstherapie zum Beispiel übernimmt solche Grundsätze aus dem humanistischen Psychotherapie und sagt, der gute Verhaltenstherapeut, der muss sich authentisch geben. Und wir sagen, nein, sein.
Authentisch geben ist interessant.
Das kann man lernen, das ist dann im Manual aufgeschrieben, wie das aussieht. Nämlich, du musst dem Klienten in die Augen schauen, du musst Rückfragen haben, du musst selbst etwas von dir dazugeben und so weiter. Und das ist alles manual, das kann man und so. Und das ist diese Vertechnisierung, diese Vermarktung, diese Verobjektivierung, und da verlieren wir den Menschen. Und das ist nicht gut. Das kann schon auch einmal kurzzeitig funktionieren, aber es ist auch für den Therapeuten nicht gut und es ist für die Führungskraft nicht gut, wenn man dann managt. Ja. Aber eben Werte, was sind Werte? In diesem existenziellen Verständnis tun wir gar keinen Wertekatalog aufstellen. Also wenn man, ich habe auch mit Unternehmen gearbeitet an den Wertekatalogen und Wertfindungen, und ich hätte dem Unternehmen, die das unbedingt wollten, schon sagen können, wir können die vom anderen Unternehmen nehmen, die wir auch gerade aufgestellt haben, sind immer dieselben. Oder? Dass man da transparent und kundenfreundlich und
Mensch
und so weiter. Ja. Es kommt auf das hinaus. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist nicht das, was man dann aufzählt oder so hinstellt, sondern spüren es die Leute, gibt es ihnen was? Wie leben sie es? Und wie können sie es leben? Und dass man ihnen hilft, das in Mitarbeiterbezug zu leben. Und dann erst sind es Werte, wenn sie gefühlt werden und umsetzbar sind.
Und in Dialog kommen, was heißen diese Werte für uns?
Genau. Eben. Wie wichtig ist mir das und was tue ich dafür?
Ich habe den Eindruck in der Wirtschaft oftmals gewonnen, dass natürlich solche Wertekataloge oder Credos, wie man sie so ausdrückt, und die ganzen Wertskalen sehr modern sind, hype sind, aber dass sie oft manchmal nur so als Entschuldigung dastehen. Man hat eh was getan, weil die Werte nicht gelebt werden.
Ja, klar. Missbrauch kann man mit allem betreiben, auch mit Werten. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, dass wir es hier beenden. Danke für euer Interesse und für Ihr Dabeisein und ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir haben hier ein paar Kleinigkeiten, glaube ich, aufgeführt. Ich habe es noch gar nicht angeschaut, aber ich nehme